So, hallo. Seid herzlich gegrüßt, auch von mir. Ich habe die Ehre, im Namen Jesu zu euch zu sprechen. Und ich glaube, dass Jesus eine Botschaft hat für uns. Und dass er Dinge auf dem Herzen hat. Und Gott helfe mir, Gott helfe uns, dass wir das, was er auf seinem Herzen hat, uns zeigt, dass er zu uns spricht. Und dass es eine Kraft bekommt, dass das Wort auf fruchtbaren Boden fällt. Und dass es unser Leben berührt und ja mehr noch, dass es unser Leben auch wirklich beeinflusst und verändert. Und diese Kraft, die wünsche ich mir, die hat Gott uns zugesagt. Ich habe heute nicht die Freiheit gehabt, einfach irgendwas auszusuchen, denn wir haben eine Reihe, eine Predigtreihe, aber die kam mir sehr entgegen. Das Thema für unsere Predigtreihe ist Nachfolge, das heißt Jesus nachfolgen. Folge mir nach. Und da gab es schon Predigten vor mir. Das war zu Beginn der Christoph Bergfeld mit dem Thema erste Schritte. Folge mir nach, erste Schritte, wer da war. Und hat uns hineingeführt. Herausfordernde erste Schritte, wie sieht das aus? Nachfolge. Dann kam der Alex mit einem Predigtthema Jesus nachfolgen, treue Gnade. Und was es heißt, Jesus nachzufolgen, seinen Willen zu tun und gehorsam zu sein. Ja, und dann kam letzte Woche Silas, der hat sich nicht in diese Reihe, du hast dein eigenes Thema, das aber sehr gut passte, finde ich. Gott erweckt das Tote, das war der Kerntext aus Ezekiel 37 und du sprachst eben genau über diese Bibelstelle und wir hatten einen kleinen Clip, der genau diese Bibelstelle, ihr kennt das vielleicht, oder die meisten von euch, wo der Prophet Ezekiel weissagen soll, prophezeien soll über den Knochen, dass sie, dass was passiert, dass sie aufeinander zu sich bewegen, dass wieder Leben hineinkommt, dass sie wieder lebendig werden. Und das war ein, also wenn ihr den Clip nochmal sehen wollt, der hat mich sehr berührt, der ist online bei unserem Podcast oder auf der Homepage, könnt ihr den finden. Ja, und ich finde, das passt sehr gut. Mir blieb so vor Augen, diese erste Szene, wo dort Knochen lagen und dann dargestellt wurde, wie die plötzlich, als er weiß sagt, aufeinander zurücken, die Handknochen aufeinander zurücken, sich berühren und dann plötzlich sich Sehnen und Fleisch darüber ziehen und die Haut. Und das habe ich noch nie so gesehen, ich habe es mir nur immer vorgestellt. Es dann in so einem Clip zu sehen, hat mich sehr berührt. Ja, und heute sind wir hier und ich habe das Thema gemeinsam unterwegs. Und sage ich, oh Jesus, okay, gemeinsam unterwegs. Jesus nachfolgen, nicht alleine, sondern zusammen. Und das fand ich eigentlich einen wunderschönen Impuls. Also dazu möchte ich heute sprechen und euch die Gedanken weitergeben, die mir Gott aufs Herz gelegt hat. Und ja, da habe ich mich gefragt, was würde euch kommen? Was wird euch gekommen sein? Oder was denkt ihr jetzt? Was für Gefühle löst es bei euch aus? Jesus nachfolgen, das gemeinsam? Wie machen wir das? Wie machst du das? Wie bist du da unterwegs? Mit wie vielen Leuten? Ist das dein Motto? Ja, ich will zusammen Jesus nachfolgen. Mit wem? Das sind doch spannende Fragen. Aber ich werde heute nicht fragen. Ich werde jetzt gleich weitergehen. Ganz untypisch. Ihr werdet eure Gedanken haben, aber ich möchte an der Stelle mal so dem Impuls folgen und euch direkt in ein Wort mit hineinnehmen, das Gott mir gegeben hat. Eine Bibelstelle, die findet ihr in Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Die meisten von euch, so glaube ich, werden die Apostelgeschichte kennen, oder? Wie das losgeht. Ihr kennt die Geschichte. Wer sie nicht kennt, lest sie mal. Das ist die Geschichte, wie das losging mit den Jüngern, wie das losging mit diesem Nachfolgen. Und gerade, ich finde sogar sehr spannend, wie es losging mit der ersten Gemeinde, mit den ersten Christen, mit der Nachfolge gemeinsam. Das können wir dort herrlich lesen. Und die Vorgeschichte, ganz kurz euch hineinzuführen, bevor wir an diese Stelle kommen, die ich gleich lese, was ist da passiert? Das war die Szene, Jesus war am Kreuz gestorben. Und die Jünger waren erschüttert, weil dieses Gemeinschaftsprojekt, dieses gemeinsame Unterwegssein war ja irgendwie gescheitert. Ich glaube, trotz der Tatsache, dass Jesus ihnen gesagt hatte, ich werde wieder auferstehen, waren sie verzweifelt und haben sich versammelt. Und ich glaube, ja, ich kann sagen, dass sie Todesängste hatten, weil sie immer noch sehr mit dem Tode bedroht waren, wenn sie erwischt wurden als Nachfolger von diesem Jesus, dass man sie auch kreuzigt und einsperrt. Und sie hatten große Angst. Aber bevor sie alleine da im Kämmerlein saßen, was war geschehen? Jesus hatte ja seine letzten Worte an sie gerichtet, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Und was hat er zu ihnen gesagt? Da frage ich euch. Was hat er zu ihnen gesagt, kurz bevor er in den Himmel auffuhr? Wer weiß es? Im Kern. Ihr könnt es zusammenfassen. Bleibt im Kämmerlein und wartet, bis der Beistand kommt. Was hat er noch gesagt? Es ist besser für euch, dass ich gehe, damit die Kraft kommt. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, wo noch? In Samarien und bis an die Enden der Welt. Er ging zum Vater. Ich wollte darauf hinaus, er sagte auch im Kern diesen Satz: Bleibt in der Stadt und wartet, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangt. Wisst ihr, der Impuls für die Jünger gemeinsam war in diesem Moment eigentlich nicht dort zu bleiben, in der Stadt, wo sie mit dem Tode bedroht waren, sondern zu gehen und sich zu verstecken. Aber er hatte ihnen gesagt, als er noch da war, bleibt in der Stadt und wartet, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangt. Und dann war er aufgefahren in den Himmel und die Jünger haben sich versammelt in der Stadt und sind aber nicht gleich losgesprungen. Sie sind geblieben in der Stadt und haben gewartet auf die Kraft des Heiligen Geistes. Und er kam. Und ihr wisst, was dann geschah. Dann kam Pfingsten. Der Petrus war am Anfang noch ängstlich. Und er hatte Jesus verleugnet. Er war verzweifelt. Er hat gesagt, ich bin ein Loser, ich kann das nicht. Aber dann kam die Kraft des Heiligen Geistes. Und dieser selbe Petrus, dann weiter in der Apostelgeschichte, fängt an zu predigen. Und was passiert? Viele kamen zum Glauben. 3000 wurden an einem Tag zu der Gemeinde hinzugefügt. Das war dann geschehen. Und es hat sich erfüllt. Ja, und hier sind wir jetzt und kommen an die Stelle, wo die Gemeinschaft in der Kraft des Heiligen Geistes losgeht. Und was ich euch jetzt lese und was wir gleich hier, was wir verfolgen, und ich habe hier eine Übersetzung gefunden, die hat mir Gott gezeigt, deren Ursprung ich nicht kenne, aber es ist die Bibel. Ich möchte diesen Text einfach als Grundlage heute nehmen und das ist tatsächlich Apostelgeschichte 2 und ich fange an, Vers 42 zu lesen. Und wenn wir diesen Text lesen, dann schaut doch gleich mal so ein bisschen, wie ihr das lest und wie ihr das hört, gemeinsam mit Jesus unterwegs, gemeinsam Gott nachfolgen, wie das dort begonnen hat. Und schaut mal, was da passiert ist. Ich lese Vers 42. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, pflegten ihre Gemeinschaft, brachen das Brot und beteten. Die Menschen in Jerusalem wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstiges Eigentum. Sie verteilten den Erlös an alle Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens und teilten das Mahl voll Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Der Herr ließ täglich weitere Menschen zur Gemeinde hinzukommen, die gerettet werden sollten. Amen. Habt ihr den Text schon mal gelesen? Wie geht's euch mit diesem Text? Läuft das so bei uns? Und ich finde es so spannend. Ich möchte euch einfach mal fragen, was meint ihr? Ist das jetzt nicht interessant, das mal gegenüberzustellen? Diese Geschichte, wenn ihr es aufnehmen konntet, wenn ihr das euch vorstellen konntet, wie ist der Vergleich, wenn wir jetzt hinschauen, wie sie sich versammelten, wie sie hier beschrieben werden und wenn wir hinschauen, wie wir das gestalten und wie wir das heute machen, wie das bei uns läuft. Sehen wir da noch einen Unterschied? Ist da ein Unterschied? Schon, oder? An mancher Stelle. Seht ihr eine Spannung, die da ist? Was wäre, ich sag's schlicht mal frei raus, wenn Jesus uns heute fragt, ihr Lieben, das ist mein Plan, wollt ihr zurück zum Ursprung? Wollt ihr mit mir zusammen zurück zu dem, was ich dort getan habe und diesen Ursprung als euren Vision ganz neu ergreifen? Was wäre denn, ist das überzogen? Meint ihr, das ist überzogen, frage ich mal vorsichtig. Was hat euch berührt? Ich frage hier doch mal. Was hat euch berührt von den Sätzen? Ihr könnt es doch noch mal in Teilen anwerfen. Alles auf einmal kriegen wir nicht hin, oder? Könnt ihr euch einen Satz erinnern? Ich frage doch noch mal. Was hat euch berührt von dieser Geschichte, was damals geschehen ist? Sie haben alles geteilt? Wie bitte? Sie brachen das Brot, ja. Sie trafen sich regelmäßig. Ja, das ist wichtig. Sie waren beim ganzen Volk beliebt. Interessant, gell? Ja. Sie wurden regelmäßig von den Aposteln unterwiesen. In der Woche unterm Sonntag eine Gemeinschaft. Kann uns dieser Text herausfordern? Was könnte Gott, wenn er uns diesen Text heute in die Hände legt, eigentlich sagen? Was sagt er dir, was sagt er mir? Jetzt bin ich kein Apostel oder bin ich es doch, aber ich bin derjenige, der euch unterweisen darf. Glaube aber, dass Gott es vielen von uns geschenkt hat, dass wir predigen sollen, dass wir das Wort weitersagen sollen. Und ich wünsche mir, dass Gott uns jetzt zeigt, wie es gehen kann, ganz konkret, dass wir als Gemeinde und Gemeinschaft Jesus nachfolgen. Und ich will mal Satz für Satz mit euch kurz anschauen. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig. Machen wir das? Ja, oder? Wir treffen uns regelmäßig jeden Sonntag. Komm mal hierher kommen, treffen wir uns. Wir haben auch noch so ein paar andere Meetings, Hauskreise, Hausgebet. Regelmäßig sind wir. Dann heißt es aber später, dass sie sich jeden Tag trafen, nicht wahr? Wo steht's? Der Herr ließ täglich, nein, das auch täglich, 46. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens, ob im Tempel oder in den Häusern, jeden Tag. Und ich habe dann überlegt, ist das realistisch? Ist das überhaupt ein Ziel, das wir heute anstreben sollen? Ihr kennt den Zeitgeist. Ihr kennt, wir leben heute anders als die. Wenn man da jetzt mal schaut, exegetisch, was ist damals gewesen? Die lebten alle in einem sehr kleinen Umkreis und hatten keine Autos, mit denen sie dann hunderte Kilometer fahren können oder eben eine Fahrt anfahren mit 50 Kilometern, um die Gemeinde zu besuchen. Sie waren in einem kleinen Umfeld und dort konnten sie sich täglich viel leichter treffen als wir, oder? Und jeder hat heute so viel zu tun und Familie. Aber glaubt ihr nicht, dass sie das damals auch hatten und dass sie auch arbeiten mussten? Trotzdem trafen sie sich jeden Abend. Ist das etwas, was wir überhaupt als Vision anvisieren können? Oder ist das überzogen? Was meint ihr? Und ich bin so verrückt. Ich glaube wirklich, dass Gott so etwas für uns vorbereitet hat. Dass wir dahin kommen werden, dass Gott uns einen Aufbruch schenken wird. Wir müssen da doch nicht immer jeden Abend alle da sein. Aber eine Gemeinde kann wachsen, so groß werden, dass ich irgendwie glaube, das wird kommen, dass wir uns in den Häusern und auch in der Gemeinde, im Tempel treffen werden, an jedem Abend, weil Gott wirkt, weil Gott etwas tut. Wäre das etwas, was ihr cool findet? Glaubt ihr, das ist eine Vision, die wir ergreifen könnten? Ich will euch nur die Pflöcke weit stecken. Ich glaube, dass das kommen wird. Es geht weiter hier und da steht, wo sind wir? Sie ließen sich unterweisen und pflegten ihre Gemeinschaft. Wie pflegen wir unsere Gemeinschaft? Ich glaube, dass Gemeinschaft pflegen wirklich etwas ist, das wir manchmal versäumen. Wir müssen Gemeinschaft pflegen. Und Gemeinschaft zu pflegen im Großen und Ganzen ist manchmal ganz schwierig. Ich sehe, dass Gemeinschaftspflege oft wichtig ist, auch in kleinen Beziehungen. Und dass hier jemand ist, den ich kenne. Wisst ihr, was ich meine? Dass es kleine Zellgruppen gibt und Freundschaften in der Gemeinde, in denen ich Beziehungen und Gemeinschaft pflegen kann. Versteht ihr, was ich meine? Und da möchte ich euch auch noch mal erinnern an das, was wir haben, was wir neulich letztes Jahr einführten, dass wir einladen, zu Zweierschaften zu gründen. Und ich glaube, dass wir so Beziehungen und Gemeinschaft pflegen können. Möchte ich Mut machen, wenn ihr in die Gemeinde kommt und irgendwie diese Gemeinschaft pflegen wollt. Das könnt ihr tun in kleinen Gruppen, in Zweierschaften. Und ich habe eigentlich hier einen blauen Zettel gehabt, liegt ja noch da unten. Er ist verschwunden. Da ist er. Ich hatte das mal zusammengeschrieben. Ein Impuls für Zweierschaften. Wir haben dort hinten auf unserem Tisch noch das liegen, wenn ihr den Impuls habt oder haben wollt. Und das sucht bitte, ich mache euch Mut, sucht euch jemanden, mit dem ihr Gemeinschaft pflegen könnt und eine Kleingruppe, eine Kleinstgruppe seid, jemand, der euch auch mal ermutigen und ermahnen kann oder der euch kennt, der euch einfach kennt und ermutigen kann. Und da mache ich euch Mut, dass wir noch wirklich, eigentlich jeder von uns, so eine kleine Zweierschaft gründen, ja, suchen kann, in der er nicht nur was nimmt, sondern auch geben kann. Und das fände ich sehr wertvoll. Dann geht es weiter. Sie pflegten ihre Gemeinschaft, brachen das Brot und beteten. Ich glaube, dass wir als Gemeinde schon sehr oft das Brot brechen, weil wir fast jeden Sonntag unser Mahl feiern, wie auch heute wieder. Und dennoch glaube ich, dass da ein ganz großer Segen drauf liegt und dass wir auch im Gebet wachsen können. Wir haben das Gebet besonders auf dem Herzen seit letztem Jahr. Wir haben unsere Hausgebete. Und wenn es heißt, sie beteten, glaube ich, dass wir schon als Gemeinde gute Wege gegangen sind. Dass eine große Gruppe ist, die in diese Hausgebete kommt. Hausgebet nennen wir das, wenn wir uns einmal treffen in der Woche, immer bei jemand anders. Und ich würde mich freuen, ich lade euch ein, dass wir auch im Beten weiter und tiefer wachsen und dass ihr mir oder uns in der Leitung Bescheid sagt, wenn wir mal zu euch kommen können. Wir werden es im neuen Jahr weitermachen, vielleicht zweimal in der Woche, dass wir uns treffen abends in Hausgebet und dort einfach gemeinsam Gott suchen, gemeinsam Gott nachfolgen, auch hören wollen auf prophetische Eindrücke, die er gibt. Sie beteten gemeinsam und ich lade euch dazu ein, wäre schön, wenn wir auch mal zu euch kommen können. Und da beten wir immer nur für eine Stunde und das ist kein Hauskreis, wo wir viel erzählen, aber wo wir in die Fürbitte und ins Gebet gehen. Und was das Gebet geht, ich finde, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir haben das jetzt zweimal gemacht, dass wir Lobpreisabende begonnen haben, wo wir hier, wir nennen das Gebetsnächte, wir hatten zwei und die hatten eine so gute Resonanz, dass wir das im neuen Jahr weitermachen wollen. Wir wollen einmal im Monat, im letzten Samstag des Monats von 8 bis 12 hier in dieser Gemeinde Lobpreisabende haben, wo wir einfach nur vor Gott sind, wo wir Gemeinschaft pflegen können, wo wir Raum haben, vor Gott zu sein, ohne viel Input, aber auch offen sind für Eindrücke, wo wir diese Gemeinschaft pflegen können. Dazu laden wir euch ein im neuen Jahr. Und das sind Zeiten, die wir bewusst in der Leitung des Heiligen Geistes überlassen wollen. Und ich glaube, dass wir da auch im Gebet auf einem guten Weg sind. Und doch glaube ich, dass wir darin noch wachsen können. Die Menschen in Jerusalem wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Wie sieht das bei uns aus? Ich glaube, da haben wir auch noch Sehnsucht, mehr zu erleben, im Glauben Schritte zu tun und diese Zeichen und Wunder zu erleben. Aber ich glaube, dass Gott sie uns verheißen hat und dass er sie uns schon schenkt, wenn wir sie sehen, aber uns noch mehr schenken will. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam, das ist jetzt ein spannender Teil, verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sogar Eigentum. Sie verteilten den Erlös an alle Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Ist das was, was wir anstreben sollten? Sollten wir das auch machen? Oder ist das übertrieben? Das ist ja schon spannend, was sie damals taten. Ist das überzogen? Ich finde aber und dachte, über diesen, dass das eine Herzenshaltungsgeschichte ist. Und dachte mir so, wie ist denn unsere Herzenshaltung? Wisst ihr, oft sind wir allein mit Jesus unterwegs und treffen so unsere Entscheidungen. Aber was ist denn hier anderes gesagt, als dass ich ein Gefühl dafür bekomme, was andere Glieder der Gemeinde haben oder nicht haben und dass ich mich einfühle? Das ist ja nicht, dass ich irgendwo in die Welt spenden soll, sondern dass sie das Eigentum alle irgendwie in den Topf werfen und dass sie dann geschaut haben, wie sie denen, die weniger haben, das ja helfen konnten, damit sie genug hatten. In der Gemeinde, in der Gemeinschaft, ist das nicht eigentlich schön? Da können wir aber heute sagen, naja, heute gibt es doch für alles eine Versicherung und jeder kann doch sich sein Geld vom Staat holen, da müssen wir doch nicht, oder? So ist das doch oft. Aber was wäre denn, wenn Gott unsere Herzen berührt und wir mal dafür sensibel werden und fragen, wem wir in der Gemeinde, der wenig hat, eine Freude machen könnten, wem wir stärken könnten, auf eine gute, gesunde Weise. Wisst ihr, was ich meine? Wäre das nicht schön, als Gemeinschaft unterwegs zu sein und tatsächlich mal in der Gemeinde zu schauen, wem kann ich mit dem, was ich habe, indem ich vielleicht was ich nicht brauche, verkaufe, es zu geben und das buchstäblich mal zu tun? Ich glaube, da liegt ein Segen drauf. Sonst wird das nicht uns so gesagt sein. Und ich bin selbst für mich geprüft, ja. Aber das Thema ist gemeinsam unterwegs, sensibel zu werden und weg von dem Individualismus, ich mir, meiner, mich, hin zu dem, wie geht's uns, wie geht's meinen Geschwistern. Ich finde, das ist ein ganz wertvoller Impuls, der unsere Herzenshaltung hinterfragt. Tag für Tag, ich gehe weiter, versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel, das hatte ich schon erwähnt, in den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens und teilten das Mahl voll Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit. Die aufrichtige Herzlichkeit fehlt manchen noch, aber ich höre ich immer wieder mal. Und ich glaube, dass Gott uns darin Freude schenken und freisetzen will, dass wir in dieser aufrichtigen Herzlichkeit wachsen. Das heißt, dass wir Interesse haben am anderen. Deswegen mache ich euch Mut zu den Zweierschaften, dass ihr jemanden ein Segen werdet, den ihr vielleicht noch nicht kennt in der Gemeinde und dass wir füreinander offen werden. Das Bistro ist nicht die allerbeste Location, um das zu üben. Es ist auch unter der Woche wirklich nötig, dass wir mal irgendwo sensibel werden und einander wahrnehmen, begegnen. Und es wäre schön, wenn wir uns irgendwann immer treffen irgendwo. Aber das Bistro ist oft ein Ort, wo viele sich nicht so wohlfühlen, weil es laut ist hier unten und eine kurze Zeit. Ich wünsche mir, dass gemeinsam unterwegs sein wirklich ein Alltagsgeschehen wird, wo wir gemeinsam entdecken, was Gott für uns hat. Und zum Schluss steht hier, der Herr ließ täglich weitere Menschen zur Gemeinde hinzukommen, die gerettet werden sollten. Und das ist ja eigentlich, wenn wir Jesus gemeinsam nachfolgen, der Plan überhaupt, den Gott hat. Das ist das Ziel, dass wir nicht nur eine kuschelige Gemeinschaft sind, die sich hier wohlfühlt, sondern dass wir ein Ziel haben, ein gemeinsames Ziel verfolgen, nämlich Menschen zu gewinnen. Wie denken unsere Nachbarn hier über uns? Wir wissen es nicht, oder? Weiß irgendjemand von euch, wie die Nachbarn hier über uns denken als Gemeinde? Also wir sind noch nicht da, dass wir beliebt sind in der Stadt. Ich habe mir so überlegt, was wäre denn, wenn Gott uns als Gemeinde wirklich eine Idee gibt, wie wir für unsere Stadt ein Segen können. Die Straßendienste, die ihr macht, sind so ein wertvoller Teil, wie können wir in der Fläche als Gemeinde gemeinsam wirklich entdecken, wofür wir da sind? Wirklich nicht nur, damit wir zusammenkommen und sie da wohlfühlen und dann gehen. Ich glaube, Gott hat einen Plan für diese Gemeinde, was er mit uns bewegen will. Und der Plan ist zuallererst, ihm zur Ehre zusammenzukommen und seine Liebe zu empfangen und diese Liebe weiterzugeben. Und ich schließe mit dem Gedanken, das ist die nächste Predigt, dass wir hier ein Ort sind, an dem unfassbare Schätze sind. Wie ein Acker oder eine Wiese und das sind Bodenschätze und das seid ihr. Und in uns schlummern unfassbare, von Gott vorbereitete Gaben. Und Gott will diese Gaben hervorheben und er hat dich berufen, einen jeden von uns seinen Platz in dieser Gemeinschaft einzunehmen. Und das ist sehr wichtig, es ist noch eine Arbeit, die wir vor uns haben, dass jeder von uns diesen Platz findet. Ich hätte da jetzt weitergemacht mit dem Leib und den Gliedern. Und wir brauchen mehr als nur einen Mund, der hier gerade redet, sondern wir brauchen Augen, wir brauchen Ohren, wir brauchen, das ist die nächste Predigt, eine nächste. Aber ich glaube wirklich, dass Gott uns reich beschenkt hat. Aber wir brauchen einander, um diese Gaben zu heben und einzusetzen. Es ist nicht so gut, wenn jemand kommt, hallo, ich habe die Gabe, ich setze mich jetzt mal hier hin, wo kann ich anfangen? Jesus hat seine Jünger berufen und ich glaube, wir müssen uns auch gegenseitig ermutigen und diese Gaben entdecken. Manche kommen hier rein und die zeigen nur einmal kurz, was sie können und was Gott ihnen geschenkt hat. Und dann ist das wieder weg. Und wenn es keiner gesehen hat, werden sie nie wieder aufblühen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir mal wirklich suchen und fragen. Und dafür die Zweierschaften, dafür Beziehungen, dass wir entdecken, wofür bin ich da? Und was hat Gott in mich hineingelegt, dass es sich entfalten kann? Und da brauchen wir einander, dass wir das sehen und ermutigen. Wir brauchen Hirten und die sitzen schon hier. Wir brauchen solche, die Propheten sind, die prophetisch sprechen. Und ich glaube, im neuen Jahr werden wir da weiterkommen. Und ich wünsche uns allen, dass wir gemeinsam unterwegs entdecken, was Gott in unsere Hände bereits gelegt hat, dass es sich entfaltet. Gott helfe uns. Ich habe doch alles gesagt, oder? Fehlt noch was? Ich bete. Jesus, danke für dein Wort und danke, dass du uns die Urgemeinde gegeben hast als ein Geschenk, ein Wort, das uns wirklich herausfordert. Hilf uns, das mitzunehmen, was heute für uns ist und hilf uns, in dir zu wachsen, in dir auch zu erkennen, was du vorhast, mit uns alleine, aber auch gemeinsam, Herr, zu wachsen in dieser Liebe. Dass tatsächlich, wie wir gehört und gesehen haben, auch letzte Woche, diese Knochen überzogen werden, also wie wir wirklich wie ein Leib werden und wieder Kraft und Leben und der Geist in uns kommt und wir brauchen den Heiligen Geist, so wie die Jünger damals, dieser Haufen ängstlicher Menschen, Herr. So brauchen auch wir, dass du uns ein neues Pfingsten schenkst und uns erfüllst mit deiner Liebe und Kraft, damit wir sehen, was du vorbereitet hast und uns dann im Gehorsam weiterführst, Herr. Danke dafür. Amen.